Ja, die zweite Kerze brennt. Jeder, der hier irgendwie so ein bisschen schon länger in Deutschland zumindest lebt, weiß, was das bedeutet. Zweiter Advent mitten in der Adventszeit. Und ich weiß nicht, ob du so ein Adventsfan bist von dieser Zeit. Ich glaube, das frage ich jetzt mal nicht ab, wer das einfach so liebt, diese ganze Atmosphäre, dann die vielen Lichter, die schöne Deko, man macht sich das innen so besonders gemütlich und schön, die vielen Kekse, die tollen Freunde, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, die Weihnachtsfeiern und die Weihnachtsmärkte und das Weihnachtsgedudel in den Supermärkten, die Weihnachtskekse und so weiter und so weiter und so fort. Und also ich persönlich, ich mag diese Zeit sehr, weil es wird immer dunkler, dunkler, kälter, kälter. Okay, jetzt wird es gerade mal wieder wärmer. Insgesamt, wir hatten ja schon ein bisschen Winter und es passt einfach so. Ich glaube, das ist so ein tiefes Bedürfnis von uns Menschen, es uns irgendwie schön zu machen. Und je ungemütlicher es draußen wird, desto mehr haben wir ein Bedürfnis, es uns irgendwie schön, geborgen, gemütlich, hell zu machen. Und ich glaube, dass all das, was wir im Advent sehen an Äußerlichkeiten, dass das in der Tiefe eine Sehnsucht des Menschseins, unseres ja, ganz natürlichen Menschseins ist. Wir wollen es gerne sicher haben, warm, geborgen. Wir leben aber in einer Zeit, ja, in der wir spüren, wir leben nicht in so einer heilen Welt, die wir uns vielleicht so ein bisschen schön in unserem Wohnzimmer versuchen aufzubauen. Ganz und gar nicht. Habt ihr das mitbekommen, dass jetzt diese Expertenkommission das Wort des Jahres gewählt hat? Wisst ihr, wie das heißt? Krisenmodus, genau. Dachte ich, okay, das ist ja das Wort des Jahres, Krisenmodus. Was heißt das? Das heißt, dass wir nicht nur mal in einer Krise sind, die dann irgendwann wieder vorbei ist, sondern dass wir von Krise zu Krise gehen. Und das soll das Grundempfinden ja, der Gesellschaft ausdrücken, dass wir eben ja, wirklich in einer Phase sind, wo gar kein Ende der Krisen in Sicht sind. Und ich erinnere vielleicht noch mal kurz, seit 2015 haben wir die sogenannte Flüchtlingskrise, dass ja, hier unser und andere Länder ja von einer Welle von Menschen überrollt wurden, die einfach hier Schutz gesucht haben. Vor Krieg, vor Naturkatastrophen, vor allen möglichen, ja, vielleicht auch wirtschaftlichen Nöten bis hin zu Hunger. Und es ist kein Ende dieser Krise in Sicht. Es gab noch nie in der Weltgeschichte so viele flüchtende Menschen auf dieser Erde wie zurzeit. Über 80 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Was für eine Katastrophe, was für eine Bankrotterklärung eigentlich für uns aufgeklärte, oft humanistisch geprägte Menschheit. Ja, dann die Corona-Krise. Ich denke, da haben wir alle noch die Schnauze von voll oder wie auch immer, freuen uns, dass wir hier keine Masken mehr tragen müssen, die so viele Menschen noch zusätzlich vereinsamt hat in unserem Land, in Depressionen hineingebracht hat, gerade Kinder, Jugendliche, die Kliniken sind voll. Dann die beiden Kriege, die uns überrascht haben, ja, mit der Ukraine immer noch, das ist der zweite Kriegswinter, auch da ist kein Ende in Sicht. Und jetzt auch, dass Israel angegriffen wurde, überfallen wurde und wir auch da im Nahen Osten einen Krieg haben, wo viele auch bangen, wohin soll das noch führen? Energiekrise wird mir genannt. Ich glaube, ich könnte noch schön die Ökokrise, ist ja jetzt dieser Weltgipfel gewesen, aber auch das gibt nicht unbedingt Grund zur Hoffnung, dass wir das hier gut hinkriegen, zusammen als Menschheit. Krisenmodus. Aber vielleicht denkt ihr, oh no, jetzt wird man hier auch noch runtergezogen in der Predigt. Die gute Nachricht kommt jetzt, nämlich Advent heißt Ankunft. Gott ist gekommen. Und das ist der Titel meiner Predigt, Gott kommt. Trara. Gott kommt. Und das ist so wundervoll in dieser Adventszeit, dass wir zurückschauen können auf unseren gekommenen Herrn, der gekommen ist in Niedrigkeit und auf unseren wiederkommenden Herrn, der kommen wird in einer unfassbaren, unvorstellbaren Macht und Herrlichkeit. Einer Schönheit. Also unsere Worte reichen nicht aus, auch unsere inneren Bilder reichen nicht aus, um irgendwie zu erahnen, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt. In Macht und Herrlichkeit. Ja, er ist gekommen, er als der Kleinste von allen in der Krippe im Stall, ist gestorben elendlich am Kreuz, um uns zu erretten. Er ist gekommen, um uns zu dienen, um uns zu erlösen, zu erretten. Und er wird wiederkommen, zu richten und zu retten. Und einmal wird jeder Mensch, egal wer es ist, ob das ein König ist oder ein Bettler auf der Straße, wir alle werden einmal Rechenschaft ablegen müssen vor diesem wiederkommenden Herrn. Denn er kommt zu richten und zu retten. Und diese Zeit, in der wir leben, von der Bibel her, ist das eine wundervolle Zeit? Ist das eine Gnadenzeit? Ist das die Heilszeit oder auch die Endzeit? Die Endzeit beginnt nicht erst, wenn hier alles zusammenfällt auf dieser Erde. Das denken ja einige, dann ist die Endzeit. Oh, die Endzeit ist nahe. Nein, die Endzeit ist schon da. Das kannst du ganz klar in Joel 3 und anderen Bibelstellen lesen. Die Endzeit beginnt, diese Zeit, in der die frohe Botschaft aufleuchten soll. Die Gnadenbotschaft, die Heilsbotschaft. Es ist eine Zeit der Gnade, in der Gott Menschen ruft, in der er nach ihnen sucht, wie mit dieser Goldmünze, in der ihre Herzen in die Hand nehmen will, wie wir gehört haben, dass sie schmelzen wie Wachs. Es ist die Zeit, in der Gott ruft, kommt zu mir, denn ich bin zu euch gekommen. Und ist das nicht wunderbar? In dieser Zeit schauen wir auch immer wieder zurück auf ganz alte Verheißungen. Und mich hat das wieder neu gepackt, als ich so einen Predigttext für heute suchte. Einer der im Perikopenbuch vorgegebenen Predigttexte für heute ist eine ganz alte Prophetie. Das musst du dir mal vorstellen. 2500 Jahre ungefähr ist diese alt. Wenn du das nach vorne rechnest, wir gucken in die Bibel, ach ja, das steht da und da. Aber machen wir uns klar, was Gott für Zeiträume sozusagen durch sein Wort gestaltet und wo er sein Wort nach und nach umgesetzt hat, nach und nach erfüllt hat. Und so ein Wort wollen wir heute gemeinsam anschauen. Vor 2500 Jahren, das wäre nach vorne gerechnet 4500 oder was, kannst du dir vorstellen, dass es für uns unvorstellbare Zeit, wo dieser Prophet diese wundervolle Vision von Gott empfangen hat. Und es ist eine fantastische Vision, die er uns vor Augen malt und damals seinem Volk Israel, was krasser gar nicht im Gegensatz eigentlich zu der äußeren Situation, die waren also mehr als im Krisenmodus, kann ich sagen, die waren in einer absoluten Katastrophe gelandet, nämlich das Volk Israel existierte eigentlich fast gar nicht mehr. Das Nordreich, die hatten sich ja um 900 gespalten, das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und das Nordreich hatte durch die Assyrer, war schon platt gemacht worden, die Leute deportiert. Und das Südreich mittlerweile, weil die halsstarrigen Könige nicht auf die Propheten gehört haben, sich nicht auf Gott verlassen haben, sondern immer wieder alle möglichen Bündnisse mit sogenannten Machthabern eingegangen sind. Schließlich war jetzt auch das Südreich nach und nach und jetzt zum Schluss eben auch die ganze Bevölkerung, nicht nur die Oberschicht, nach Babylon transportiert. Exportiert, wollte ich gerade sagen. Nein, sie sind wirklich verschleppt worden. Und da saß nun dieser traurige Rest von Israel in diesem fremden heidnischen Land. Und das, was Gott ihnen verheißen hatte, nämlich ihr werdet euer eigenes Land haben, wo Milch und Honig fließt. Ich werde einen Ort schaffen, nämlich den Tempel, wo meine Herrlichkeit, wo meine Gegenwart unter euch, mitten unter euch wohnen wird. All das war verloren. Und keiner wusste, wird es jemals wieder eine Zeit geben, wo wir unseren Gott anbeten können in unserem Land. Und genau in diese Zeit der absoluten Katastrophe hinein kommt dieses Wort, diese Verheißung von Jesaja. Und das steht in Jesaja 35, die Verse 1 bis 10. Das geht schon gut los, gut los. Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe und blühen wie eine Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken. Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Ebene Scharon. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Wassern. Auf der Aue, wo sich Schakale lagern, wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus. Dort wird es eine Straße, den Weg geben. Man nennt ihn den Heiligen Weg. Kein Unreiner wird auf ihm einherziehen. Er gehört dem, der auf dem Weg geht. Und die Toren werden nicht abirren. Es wird dort keinen Löwen geben. Kein Raubtier zieht auf ihm hinauf. Kein einziges ist dort zu finden. Sondern Erlöste werden ihn gehen. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Wow. Halleluja. Ich weiß nicht, wie die Leute damals diese Prophetie gehört haben. Aber ich glaube, dass es wie ein Licht ist, was in der Finsternis aufgestrahlt ist. Was scheint auf in diesem Licht, diesem Hoffnungswort, dieser gewaltigen prophetischen Dimension? Ich möchte nur drei Aspekte herausgreifen. Das erste, verheißt Jesaja, dass die Verschleppten, die Gefangenen, die Geknechteten, dass sie befreit werden. Hier heißt es in Vers 10, die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Das heißt, er verheißt ganz klar, Leute, es wird weitergehen, das ist nicht das Ende. Da kommt noch etwas, ihr werdet zurückkehren in euer eigenes Land. Und die zweite Dimension, er sagt ja auch die Knechtschaft der Krankheit, darunter, wo so viele Menschen hier ja wirklich leiden. Auch diese Knechtschaft der Krankheit wird Gott zerschlagen, wenn er kommt. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Wow, auch die Krankheit wird das Kommen Gottes wird die Knechtschaft der Krankheit zerbrechen. Als Angel, dass die Krankheit, Todesmacht sozusagen, dass Gott diese Todesmacht dahinter zerbrechen wird. Und als letztes, wow, was für eine Aussicht, was für eine wundervolle Schau. Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken. Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Ebene Scharon. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Wow, was für eine gewaltige Vision, was für eine Verheißung. Und das ist ja immer die Frage, die wir an prophetische Eindrücke stellen. Ist sie eingetroffen? Was ist daraus geworden? Man kann sagen, zu dem ersten Teil, dass Jesaja verheißen hat, das Volk wird zurückkehren. Ja, das Volk ist tatsächlich zurückgekehrt, weil Gott diesen Großen, die nächste Großmacht, nämlich den Perser Kyros, dazu sozusagen geleitet hat, dass er das Volk ziehen ließ. Sozusagen ein zweiter Exodus zurück in ihr Heimatland. Aber man muss auch sagen, es hat nicht lange gedauert. Schon wieder kam die nächste Großmacht und hat sich diesem kleinen Volk Israel bemächtigt. Und so wechselten die Großmächte. Israel war nicht frei, sondern immer wieder unter der Fremdherrschaft von allen möglichen Weltmächten. Und schließlich 500 Jahre später, das muss man sich auch vorstellen, 500 Jahre wiederum später, trat ein neuer Prophet auf, nämlich Johannes der Täufer. Und er hatte ein neues Wort. Er verheißt, der Messias kommt. Der verheißene Retter, der versprochene Retter kommt. Er ist da. Und er verkündet, ja, das Kommen des Reiches und ruft die Menschen zur Buße und zur Umkehr. Und er tauft sogar Jesus. Und er ist sich sicher, das ist der Messias. Aber irgendwann denkt der Mensch, der ist ja so ganz anders, als wir uns ihn vorgestellt haben. Verheißen war doch der Messias, der das Volk Israel endlich befreit von diesen ganzen fremden Mächten, von dieser Knechtschaft. Das war die Sehnsucht, das war die Vision dieses über Jahrtausende immer wieder geknechtete Volk Gottes, was sich danach sehnte, dass der Messias endlich wieder das Großreich Davids, des Königs Davids, herstellen würde. Und wer kam? Da so ein Jesus mit Jesus latschen, sag ich mal so, der so durch mit seiner Jüngerschar durch die Lande zog und der gar keine Anstalten machte, irgendwie zu den Waffen zu rufen. Aber was dieser Jesus tat, das waren die verheißenen Zeichen des Messias, nämlich Zeichen der Heilung, Zeichen und Wunder, dass jeder Mensch erkennen kann, das ist kein Mensch, der hier irgendeine gewisse Gabe hat, das ist Gott selber, der die Macht der Krankheit zerbricht. Und Jesus, überall wo er ging und stand, hat er genau das getan, was verheißen war über den Messias. Und als Johannes seine Jünger hinschickt, weil er selbst im Krankenhaus, weil er selber in Gefangenschaft sitzt, da schickt er seine Jünger und was sagt er? Matthäus 11, Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium verkündet. Wow, ich liebe diese Bibelstelle, weil was macht Jesus? Er argumentiert nicht lange, sondern er hält den Jüngern des Johannes sozusagen sein Perso vor die Nase mit seinen Zeichen und Wunder. Sagt, guck doch mal selber hin, was wurde über den kommenden Messias verheißen? Und er beruft sich unter anderem hier auf unsere Bibelstelle, aber es gibt weitere Bibelstellen, die das ankündigen. Es wird ein Messias kommen, der in so einer großen Macht- und Autoritätsfülle die Kranken befreit, die Blinden werden sehen, die Tauben hören, die Lahmen gehen. Jesus ist gekommen, um ja, seinen Auftrag zu erfüllen und sozusagen darin auch erfüllt sich diese ja, 500 Jahre alte Verheißung des Jesaja in den Wundern, in den ja, wundervollen Heilungen, die Jesus vollbringt, wird dieses Wort wahr. Aber Jesus war so anders, als die Menschen ihn erwartet haben. Dennoch, in diesen Zeichen und Wundern leuchtete etwas auf, was nur Gott tun konnte, nämlich Tote erwecken, die schon 4 Tage tot waren. Etwas von dieser verheißenen Herrlichkeit leuchtete in diesen Zeichen und Wundern auf, in dieser Verborgenheit. Aber die Herrlichkeit war sichtbar geworden in Jesus. Wie Jesaja verheißen hat, sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Und in Johannes 1, ja, werden wir nochmal wieder damit genau, wird uns das vor Augen geführt, wo es heißt, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Warum sind nicht alle Menschen sofort auf ihre Knie gefallen? Warum haben sie nicht sofort angesichts dieser Wunder, immerhin waren diese Zeichen und Wunder dem Messias ja verheißen. Warum sind sie nicht sofort in Anbetung hineingegangen, haben gesagt, ja Jesus, du bist der versprochene Messias. In dir kommt Gott selber zu uns, dem geschundenen Volk. Nein, im Gegenteil, viele haben ihn verspottet, sie haben ihn angeklagt, sie haben ihn befeindet, sie haben ihn nachher bespuckt, gefoltert und ans Kreuz gebracht. Warum das alles? Weil Gott zuerst unseren Glauben sehen will. Gott möchte nicht, was er locker könnte. Er könnte sofort diese Erde so erschüttern, dass alle Menschen aufschreien. Er könnte unfassbare, machtvolle Zeichen am Himmel und auf dieser Erde tun. Aber Gott ist gekommen, hat sich so klein gemacht, weil er eins von uns möchte, unser Glauben, unser Vertrauen. Er möchte, dass wir ihn mit den Augen unseres Herzens schauen und erkennen. Was haben wir für einen Gott, der nicht auf seine Macht setzt, sondern der in Demut gekommen ist, um uns zu dienen, um sich der Kleinste von uns am Kreuz zu machen, unsere Schuld zu tragen. Und das Einzige, was er als Antwort von uns möchte, ist, dass wir ihm unser Herz öffnen und ihn einladen, zu sagen, ja Jesus, was könnte mir Besseres passieren, als dich als meinen Herrn anzunehmen, der gekommen ist, um zuerst mir zu dienen. Gott möchte unseren Glauben sehen. Und so heißt es weiter im Johannes 1, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Durch Jesus wurde die Welt erschaffen, diese Machtfülle. Aber die Welt, das heißt wir, die viele Menschen, erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt genau leben. Es ist die Zeit des Heils, wo Gott gekommen ist. Aber es ist auch die Zeit des Glaubens. Die Zeit, die steht zwischen dem Schon jetzt und dem noch nicht. Und ich würde mir so wünschen, dass wir diese Adventszeit gebrauchen, um neu innezuhalten. Wir haben, gerade wenn wir lange im Glauben sind, haben wir uns so dran gewöhnt. Ach ja, dann kommt wieder Advent, Jesus ist gekommen, der wird wiederkommen. Man kann sich so schnell dran gewöhnen. Und ich glaube, diese Gewohnheit ist der stärkste Feind von unserem Glauben und dieser ersten Liebe, die Jesus sehen will. Und ich glaube, genau diese prophetischen Worte, die wir gehört haben, Jesus möchte, ja, dass wir ihm erlauben, unsere Herzen neu in seine Hand zu nehmen, dass sie schmelzen wie Wachs. Und damit meine ich nicht irgendwelche komischen Gefühle einfach, sondern ja, dass wir uns geistlich Jesus neu hingeben. Und ich merke das immer wieder, auch heute Morgen, jetzt hier, als ich im Lobpreis stand, ich merke das immer wieder, es ist so leicht, manchmal auch vielleicht nicht so leicht, aber es ist viel leichter, etwas aus Routine zu tun, als aus diesem von Jesus innerlich in Beschlag genommen zu sein. Und ich wünsche mir immer mehr, dass ich zum Beispiel hier nicht irgendeine Predigt abliefere, meinen Dienst tue, sondern dass Jesus durch mich hindurch wirkt, dass es authentisch Jesus ist. Und auch durch jeden von uns, jeder auf seine Art und Weise, ob du nun kochst oder Lobpreis machst oder Beamer oder sonst was, das ist das, was Jesus sucht, dein und mein Herz. Und dass wir begreifen, in was für einer unglaublich privilegierten Zeit wir leben. Wie viele, auch der Hebräerbrief spricht davon, wie viele auch im Volk Israel haben sich danach gesehnt, dass endlich diese Heilszeit kommt. Tausende von Jahren haben sie gewartet auf dieses Heil, dass Gott eingreift, dass Gott kommt. Und wir leben in dieser Heilszeit, dass wir den kennen, ganz persönlich, der gekommen ist, nämlich Jesus, und der wiederkommen wird. Dass wir, egal in was für einem Krisenmodus diese Welt ist, wir diese Hoffnung haben, weil sie in uns lebt. Und niemand kann uns diese Hoffnung rauben. Niemand kann dir diese Hoffnung aus deinem Herzen rauben, egal was noch kommt. Und wir wissen nicht, was für Krisen noch auf uns warten. Jesus hat uns überhaupt gar nicht versprochen, dass es hier immer alles besser wird. Könnte man ja denken, dass Menschen lernfähig sind, dass es besser wird mit dieser Erde. Aber wir schaffen es wirklich. Im Augenblick sieht das so aus, uns ja die Grundlage unseres Lebens, nämlich diese wundervolle Schöpfung, kaputt zu machen. Es ist unfassbar. Und ja, Jesus hat verheißen, es wird nicht alles besser, sondern Leute, zieht euch warm an. Je näher wir rankommen an die Wiederkunft Jesu, desto krasser werden die Naturkatastrophen und Kriege und was er uns da alles verheißen hat. Und ich bin überhaupt nicht jemand, und Gott warnt uns ja auch davor, irgendwas zu berechnen, wann jetzt genau Jesus wiederkommt. Aber wir sollen geistlich wach sein. Wir sollen wachsam sein. Jesus sagt, betet und wacht. Immer wieder ist dieser Aufruf von Jesus, seid wachsam. Und ich möchte auch dich heute aufrufen, sei wachsam in deinem Herzen. Schlaf nicht ein, sondern sei wach. Schau auf das, was Gott von dir erwartet. Und ich möchte einmal ja, vor Jesus, meinem Erlöser und Erretter stehen. Deswegen braucht niemand von uns, der wirklich mit Jesus lebt, der sein Herz an Jesus gegeben hat, der wirklich sagt, Jesus, du bist mein Herr und ich folge dir, so gut ich es kann. Niemand braucht Angst vor diesem Gericht zu haben. Und dennoch wird jeder von uns und auch du und ich, wir werden einmal Rechenschaft ablegen müssen über alles, sogar, Jesus sagt, über jedes unnütze Wort, was wir sagen. Wir leben in dieser Heilszeit, wo wir wissen, ja, unser Retter ist gekommen. Jesus ist gekommen, um zu retten, hat er gesagt, nicht um zu richten. Aber am Ende der Zeit wird er auch der Richter sein. Aber dieser Grundton der Freude, der soll unsere Herzen als Christen ja einfach durchfluten, gerade in dieser Zeit, wo viele bedrängt und bedrückt und haltlos und ängstlich sind. Dürfen wir diese Hoffnung aufstrahlen lassen, die Gott in unsere Herzen hineingelegt hat. Und wir dürfen uns freuen, ja, auf das, was uns Jesaja vor 2500 Jahren verheißen hat. Wir haben es gehört, dass wir auf diesem Weg der Erlösten gehen werden. Dort wird es eine Straße und das ist die Zeit, wenn Jesus wiederkommt, die vollendete Zeit. Wenn es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird, dort wird es eine Straße, den Weg geben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Man nennt ihn den heiligen Weg. Kein Unreiner wird auf ihm ein Herz ziehen. Man kann sagen, keiner, der nicht Jesus als seinen Herrn angenommen hat, sondern Erlöste werden ihn gehen. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen entfliehen. Was für eine wundervolle Schau. Und ich möchte, ja, dass jeder Einzelne und jede Einzelne heute Morgen hier ist, dass wir gemeinsam auf diesem Weg gehen, dass wir diesen Weg nicht verlassen, dass wir uns von Jesus leiten lassen, dass wir auch Schritte gehen, die vielleicht unbequem für uns sind, dass wir unserem Herrn folgen auf Schritt und Tritt, so wie damals seine Jünger. Da hat keiner den Anschluss verloren, sondern sie sind dran geblieben an Jesus. Jetzt ist die Zeit, dran zu bleiben an Jesus. Und wie können wir das am besten? Indem wir immer wieder das empfangen, was uns auch hier schon dieser Prophet Jesaja verheißen hat, nämlich, dass Wasserquellen des Heiligen Geistes neu sprudeln werden. Da sagt Jesaja, in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen. Das musst du dir mal vorstellen. In der Wüste brechen Wasser hervor und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Wassern. Denkt jeder, hä? Also die Leute wussten, was Wüste war damals in Israel. Die haben gedacht, also ob ich das nun glauben kann. Aber was sagt Jesus? Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Du und ich ohne Jesus, wir sind diese Wüste, ja, wo es keine Hoffnung gibt. Kein einziger Tropfen an Lebenswasser. Aber Jesus sagt, komm zu mir und trinke, empfange neu, auch heute, komm zu mir und trinke. Dann werden Ströme von lebendigem Wasser aus dir herausfließen. Und sie werden nicht nur dich erquicken und dich erfüllen und dich ja in diese Freude Gottes schon heute und hier und jetzt eintauchen lassen, sondern sie sind dir geschenkt, damit sie überfließen hin zu den Menschen, ja, die ohne dieses Lebenswasser Jesu in der Wüste ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit ja zugrunde gehen. Jesus hat uns dieses Lebenswasser geschenkt Und ich habe weiter und weiter diese Vision, dass diese Quelle auch hier in der Christenheit, in Deutschland, in Europa neu aufsprudelt. Gerade in diesen Zeiten, wo wir von Krise zu Krise gehen. Dass wir nicht im Krisenmodus uns anstecken lassen. Wir sollen auch nicht weltfremd sein. Wir sollen schon wahrnehmen, was um uns herum ist. Und wo es nötig ist, auch zum Beispiel eintreten gegen den wachsenden Antisemitismus, Klammer auf, Klammer zu. Aber unsere Hoffnung liegt darin, dass Gott gekommen ist und dass er dieses Lebenswasser durch die Kraft seines Heiligen Geistes schon hier und heute und jetzt uns seiner Christenheit zur Verfügung stellt, damit wir Hoffnung bringen, wo Resignation ist, damit wir Freude bringen, wo Depression ist, damit wir Heilung bringen, ja, wo Todesangst und Krankheit die Leute knechtet, dass wir Leben bringen, wo Leute ja sonst in ewigen Tod verloren wären. Das ist unsere Mission, dass wir Hoffnungsträger sind, dass wir Freudenboten sind, dass wir wie damals Jesaja Propheten sind in unserer eigenen Familie, in unserem Land, an unserer Arbeitsstätte, in unserer Nachbarschaft, dass von uns etwas ausgeht. Das Wort des Lebens hat Gott in dein Herz gelegt und durch dieses Lebenswasser, den Heiligen Geist, soll es herausfließen, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und ich möchte uns zum Schluss allen, ja gerade in dieser Adventszeit, zurufen, was der Prophet Jesaja, ja dieser kleinen Herde, diesem versprengten Rest Israels in der Gefangenschaft damals zugerufen hat. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott. Amen. Lass uns doch einen Augenblick bitte. Ich mag das immer gerne, dass wir erstmal auf das Wort antworten in unserem Herzen, bevor wir gleich zum nächsten übergehen. Es ist ein Wort, was Gott heute an dich gerichtet hat, an dich ganz persönlich. Und gib ihm jetzt auch eine persönliche Antwort in der Stille. Diese Einladung zum Beispiel, ja, dein Herz heute neu, ja, in seine Hände zu legen. Dieser Bitte, ja, Jesus, diese erste Liebe. Oder vielleicht musst du umkehren an einer bestimmten Stelle, wo du sagst, Jesus, das lasse ich los, das gebe ich dir, vergib mir. Was immer es ist, dass du neu diese Hoffnung ergreifst, von der wir gerade gehört haben. So einen kleinen Augenblick so in der Stille Gott eine Antwort geben.